Der Knast und Szenefunk bei Radio Horeb, ein ganz herzliches Willkommen Ihnen und euch allen von Gabi Fröhlich und ein besonders herzliches Willkommen denjenigen, die uns in den Gefängnissen in ganz Deutschland zuhören. Unser Thema heute, Ansichten einer ehemaligen Prostituierten, warum Sex kein Job sein kann. Sophie Hoppenstedt ist 14 Jahre jung, als sie ihren ersten Freier bedient. Sie suchte im Sex gegen Geld die Bestätigung, die ihr in der Familie gefehlt hat. Doch statt Liebe und Anerkennung zu bekommen, gerät sie in einen Teufelskreis aus Missbrauch, Drogen und krankmachenden Beziehungen. Mehr als 6 Jahre ist sie anschaffen gegangen, teils mit großem finanziellen Erfolg, teils unter unsäglichen Bedingungen. Und immer wieder hat sie den Ausstieg versucht, bis sie es schließlich geschafft hat. Wie? Das wird sie uns hier im Knast und Szenefunk erzählen. Außerdem hören wir von Sophie Hoppenstedt, warum sie zu dem Schluss kommt, dass Sexarbeit nie und nimmer ein anerkannter Beruf sein dürfte und warum sie sich für das sogenannte nordische Modell stark macht, bei dem der Kauf von sogenannten sexuellen Dienstleistungen unter Strafe steht. Und dazu begrüße ich nun ganz herzlich aus der Mitte Deutschlands Sophie Hoppenstedt, uns zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hallihallo.
Sophie, du wirst uns deine persönliche Geschichte, die wahrlich spannend ist und über die du auch ein Buch geschrieben hast, im Dezember ausführlicher erzählen. Du wirst dann als Studentin Semesterferien haben und am 27. Dezember willst du uns in Balderschwang besuchen. Wir werden dich da sowohl in der Lebenshilfe als auch beim Abend der Jugend zu Gast haben. Heute wird's im Knast und Szenefunk mehr über deine Einstellung zur Prostitution und dein politisches Engagement auch gehen. Aber so ganz ohne die Geschichte von dir kurz gehört zu haben, geht's natürlich nicht. Das Buch, das du geschrieben hast, heißt Sehnsucht nach Liebe, eine ehemalige Prostituierte erzählt. Warum hast du dich dazu entschieden, mit einer so intimen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also ich wurde zu dem Buch eigentlich, ja, also was heißt aufgefordert? Ich wollte jetzt aufgefordert sagen, aber ich wurde von einem befreundeten Priester aus Linz, der eine Messe gegen Prostitution und Menschenhandel geschrieben hat, wurde ich gefragt, ob ich dieses Buch schreiben möchte, weil er diese Geschichte sehr bewegend fand. Und ich habe auch schon vorher so ein bisschen was von mir erzählt in diesem politischen Aktivismus, den ich angefangen hatte beim Netzwerk Ella. Und ja, das habe ich gemacht einfach, weil dieses Thema mich wirklich kaputt gemacht hat. Mich hat das extrem belastet, was alles in meinem Leben passiert ist. Ich hatte da einige Jahre, in denen ich wirklich viel Verarbeitungszeit gebraucht habe, um das alles irgendwie zu bewältigen. Und ich fand das einfach so eine Ungerechtigkeit, dass es so viele Frauen gibt, denen es genauso geht, über die einfach von der Politik so hinweggegangen wird. Also deren Leid eigentlich total romantisiert wird von der Politik. Und da dachte ich immer, oh Gott, da muss ich was dagegen tun. Ich muss diesen Leiden irgendwie einen Sinn geben. Also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass dieses Leiden, das ich durchhabe, dazu dient, dass ich für die sprechen kann, die keine Stimme haben. Und da war mir dann alles egal. Also da bin ich dann auch an die Öffentlichkeit gegangen mit.
Du warst ja wahnsinnig jung, 14 Jahre alt, als du dich entschieden hast, deinen Körper zu verkaufen oder die Dienstleistungen mit deinem Körper zu verkaufen. Wie kamst du darauf in diesem jungen Alter?
Ja, also das, ich glaube, man muss in meiner Kindheit ansetzen. Also ich hatte ein bisschen schwierige Umstände, bei denen ich zur Welt gekommen bin. Also ich bin ohne Vater erstmal aufgewachsen, hatte eine Mutter, die psychisch krank war, die mich dann mit 4 Jahren zu Pflegeeltern gegeben hat. In der Zeit, als ich bei meiner Mutter war, ist mir auch sexueller Missbrauch passiert. Meine Mutter hat sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung erlebt, meine Oma auch. Also das war schon so in meiner Familie verankert, dass Frauen sowas passiert. Und durch dieses Nicht-Aufwachsen bei meiner Mutter, den abwesenden Vater und dann auch eben ja eine schwierige Zeit mit meinen Pflegeeltern, die es eigentlich sehr gut gemeint haben, habe ich mich einfach immer sehr abgelehnt und ungeliebt gefühlt. Habe wahrscheinlich auch einfach durch diesen Missbrauch als Kind und diese schwierige Beziehung, die auch die Frauen meiner Familie zu Männern und Sexualität hatten, einfach einen völlig kranken Umgang mit Männern gelernt. Und habe mich dann sehr früh irgendwie auf die Suche gemacht, ja, mit Männern Kontakt zu haben, Liebe und Bestätigung bei Männern zu suchen. Habe mich auch durch dieses Trauma, das schon so in mir verankert war, in gefährliche Situationen begeben. Habe dann auch schon so seit dem, ja, 11., 12. Lebensjahr immer wieder sexuelle Gewalt erlebt. Und bin dann eigentlich durchs Internet auf Prostitution gekommen. Also ich habe das vorher schon so ein bisschen romantisiert. Ich dachte immer, das wären Frauen, die ja bewundert werden von allen, die halt selbstbewusst sind und für das, was sie tun, auch noch Geld bekommen. Das empfand ich dann immer im Vergleich zu ja so prüden, konservativen Frauen so ganz toll. Also in der Pubertät war ich natürlich auch schwierig und hatte komische Ansichten. Und ja, ich habe da einfach viel meine Selbstwertkomplexe kompensiert und bin dann eben von, ja, habe eben diese Gewalterfahrungen gemacht, die teilweise sehr heftig waren, und bin irgendwann angeschrieben worden von älteren Männern auf einer, ja, Kinderchat-Plattform, also knuddels.de, auf der mich dann so der erste Mal gefragt hat, ob ich es auch für Geld machen würde. Und für mich war das dann irgendwie so ganz klar, dass ich das mache, weil ich mir halt dachte, ja, okay, ich habe es jetzt so oft irgendwie gehabt, dass ich mich in Situationen begeben habe, in denen einfach Dinge mit mir gemacht wurden, zu denen ich nicht Nein sagen konnte. Aber wenn ich das für Geld mache, dann habe ich wenigstens eine Entschädigung dafür. Also ich kann es eh nicht verhindern, also warum sich nicht entschädigen lassen? Und natürlich hat mir auch diese Bestätigung irgendwo erstmal, dachte ich, gut getan. Und so kam es dann dazu. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ich mich dann direkt schon regelmäßig prostituiert hätte. Das waren halt so meine ersten Erfahrungen. Und ich bin dann so ein bisschen da reingerutscht. Also, weil eigentlich war ich auf dem Gymnasium, hatte auch keine finanzielle Notlage und jetzt auch gar nicht die Zeit, das so Vollzeit zu machen.
Das heißt, du hattest das Gefühl, die Männer machen sowieso mit mir, was sie wollen, dann kriege ich jetzt wenigstens Geld dafür, da gewinne ich ein Stück Kontrolle zurück.
Ja, in
Kenne ich
gewisser
das auch.
Weise. Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Mann, der wusste auch, dass du so jung bist. Also der hat wohl gezielt nach so einem jungen Mädel gesucht.
Ja, da haben sich viele rumgetrieben, die nach so jungen Mädels gesucht haben.
Wie war es denn dann, als du dann angefangen hast, ja, Geld zu nehmen für Sex? Hat sich das erstmal gut angefühlt? Also geehrt zu werden, Komplimente zu bekommen, plötzlich mit Geld dazustehen?
Also die Komplimente haben sich gut angefühlt. Das Geld war jetzt nicht so die Hauptsache, muss ich sagen. Es war eher so, jemand gibt mir Wert. Also ich habe keinen Wert, jetzt gibt ihn mir jemand. Ich bekomme sogar Geld. Super. Aber es war eigentlich, also es war schon unangenehm. Also es war eigentlich sehr viel Adrenalin, das ich halt aufgesucht habe, weil ich so eine innere Leere verspürt habe. Also ich war viel traurig, habe mich leer gefühlt, hatte das Gefühl, mein Leben hat keinen Sinn. Und so Adrenalinkicks, wenn ich mich mit gefährlichen älteren Männern getroffen habe in irgendwelchen Autos, das war dann so ganz krasses Adrenalin. Also das hat mich dann von allem anderen abgelenkt. Und ich glaube, das war so ein bisschen was, wonach ich süchtig war. Das habe ich auch auf andere Weise gesucht. Also durch diese ganzen Gewalterfahrungen habe ich dann auch angefangen, Drogen zu nehmen. Und dann irgendwann hat sich das so bedingt. Also es war jetzt nicht so, als hätte sich das direkt so gut angefühlt. Dass ich wirklich dachte, es fühlt sich gut an, das hatte ich dann erst später.
Das heißt, später hattest du schon so Phasen, wo du gesagt hast, ich stehe da jetzt richtig zu, ich will das machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das fing. Ja, das fing an. Also ich bin mit 16 von meinen Pflegeeltern weggelaufen, und hatte dann eine sehr gewaltvolle Beziehung. Und als die dann vorbei war, war ich so ohne Halt und so eigentlich kurz vor dem Suizid. Also ich bin dann auch heroinabhängig geworden. Da war ich extrem fertig. Und da hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt ist eh alles egal. Ich habe dann erst noch irgendwie versucht, normal zu arbeiten, bin dann aber von meinem Chef vergewaltigt worden in einer Bar und habe dann aber irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, gut, das ist vielleicht einfach das, wozu ich bestimmt bin, irgendwie so Männern zu dienen, und jetzt versuche ich rauszuholen, was geht. Und dann, als ich 18 wurde, bin ich zu einer Escort-Agentur gegangen, habe dann auch ziemlich schnell ziemlich viel Geld verdient. Und hatte das erste Mal in meinem Leben wirklich so das Gefühl, okay, ich habe hier Erfolg, das ist das, wohin ich gehöre, das ist das, was ich gerne mache, und es lohnt sich auch für mich. Und da stand ich dann auch komplett dahinter.
Erklär ganz kurz, was eine Escort-Agentur ist.
Escort, das ist, also Escort heißt ja sowas wie begleiten. Das nennt sich Begleitservice, und man denkt, dass es dabei darum ginge, Männer in die Oper oder zum Essen oder so zu begleiten und dafür dann Geld zu bekommen. Aber eigentlich ist es so das Codewort für Edelprostitution. Also man trifft sich mit Männern nicht in irgendeinem Bordell für 20 Minuten, sondern man geht mit aufs Hotel oder zu denen nach Hause, macht das gleich für mehrere Stunden, hat dann auch Gespräche, und es ist ein bisschen gehobener. Man verdient auch ein bisschen mehr.
Wann hast du denn gemerkt, dass dir das Ganze überhaupt nicht gut tat?
Zwischendrin immer wieder. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit schon gemerkt, dass ich innerlich komplett kaputt bin, dass ich total traumatisiert bin. Das kam immer wieder raus. Ich hatte dann extreme depressive Schübe und Panikattacken, hatte das Gefühl, ich kann damit jetzt nicht mehr weitermachen. Aber ich habe das ganz schnell dann immer wieder verdrängt. Und ich habe es auch daran gemerkt, dass meine Drogensucht immer schlimmer wurde. Ich habe immer mehr gebraucht, um mich zu betäuben. Ich habe unkontrollierte Gefühlsausbrüche gekriegt, Aggressionen, und irgendwie mit 18, also eigentlich schon wenige Monate, nachdem ich mit dem Escort angefangen habe, habe ich dann auch gemerkt, dass ich einfach mental völlig am Ende bin. Also dass ich, ja, dass einfach Dinge passieren, wo meine Grenzen überschritten werden. Also das habe ich schon ziemlich früh gemerkt, aber irgendwann konnte ich das auch von mir selbst nicht mehr leugnen. Also ich habe mir selbst immer ziemlich vorgemacht, dass mir das zwar gefällt, aber dann sind immer wieder Sachen passiert, die ich überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Und danach war ich dann einfach wie tagelang ausgeschalten. Also wie ein Roboter. Ich konnte nicht mehr denken, nicht mehr fühlen. Ich war nur noch schwer ansprechbar. Ich habe mich extrem betäuben müssen, hatte extreme Shopping-Anfälle, wo ich dann unglaublich viel eingekauft habe einfach und auch tagelang nur noch im Bett lag und so. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ja, okay, so ganz so richtig kann das nicht sein.
Es gibt ja immer wieder auch Frauen, die erzählen, dass sowas nur geht, dass wenn man sich regelrecht abspaltet innerlich von seinen Gefühlen. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja was, das ist bei Trauma ganz typisch. Also diese Abspaltung, wenn man was Schlimmes erlebt, dass man das in dem Moment, wo es passiert, gar nicht fühlt, also gar nicht wahrnimmt. Es ist wie so ein Film, der an einem vorbeizieht und man hat nichts damit zu tun. Es ist so ein bisschen so, als würde man neben sich stehen. Und wenn man früh ein Trauma erlebt hat, dann ist es ein Mechanismus, den man sehr früh erlernt. Und das ist oft auch der Mechanismus, der Frauen überhaupt erst dazu bringt, sich prostituieren zu können. Also, dass sie von Anfang an einfach schon so darauf eingestellt sind, sich abzuspalten, und dann dementsprechend erstmal gar nicht merken, dass ihnen das, was sie gerade tun, total schlecht tut. Und so war das eben bei mir auch. Also, ich hatte das von Anfang an. Ich hatte das dann auch schon vor der Prostitution, wenn ich mit jemandem geschlafen habe, dass ich einfach keine Gefühle dazu hatte und die erst oft völlig verspätet eingesetzt sind.
Es war dann, weil du warst verstrickt, nicht nur in Prostitution unterschiedlichster Art, sondern auch noch in Drogen. Es war ein sehr langer Weg raus. Die einzelnen Etappen und Schritte, die du da gegangen bist, die hören wir dann eben in diesen späteren Sendungen mit dir. Nur ganz kurz, wie hast du es am Ende geschafft, rauszukommen?
Ja, durch den Glauben. Also es war Ja, mir ging es irgendwann sehr schlecht. Ich glaube, ich war inzwischen 21 Jahre alt und ich hatte eine ganz schlimme Zeit. Also es sind schreckliche Dinge passiert und irgendwie habe ich dann auf dem Weg zu meinem Arzt, habe ich dann so eine Gruppe Christen gesehen. Und ich hatte 3 Monate vorher einen Suizidversuch, bei dem ich dann beim Aufwachen, was eigentlich ein Wunder war, dass ich einfach so aufgewacht bin, da habe ich dann gedacht, ich höre Gottes Stimme. Also im Nachhinein, ich bin mir sicher, dass es Gottes Stimme war, aber in dem Moment war ich mir nicht sicher. Und es hat mich veranlasst, immer wieder zu beten. Und 3 Monate später habe ich eben diese Christen auf der Straße getroffen und bin zu denen, habe für mich beten lassen. Und natürlich war nicht sofort alles gut. Also es gibt zwar oft diese Wunder, dass alles von einem Tag auf den anderen dann wieder gut ist, aber bei mir hat dann einfach ein Prozess angefangen, dass sich mein Leben kontinuierlich immer weiter gebessert hat. Und ich habe eine Sucht nach der anderen losgeworden. Irgendwann bin ich aus der Prostitution ausgestiegen. Ich habe mein Abitur nachgeholt, studiere jetzt und ja, bin jetzt fest im Glauben und ziemlich stabil, was diese Dinge betrifft.
Sophie Hoppenstedt erzählt uns das hier im Knast und Szenefunk. Wir hören jetzt etwas Musik. Danke, Sophie, dafür, dass du die Geschichte wenigstens mal in kurzen Zügen überschlagen hast. Aber man sieht, es ist ganz, ganz viel drin, auch schon von dem, über das wir nachher reden möchten, wenn wir dann schauen wollen, warum du jetzt zu der festen Überzeugung gekommen bist, dass Prostitution einfach kein Job ist, keine Arbeit, die man angeben kann, für die man Steuern zahlen kann und so weiter. Warum du das meinst, auch wie du das begründest, auch politisch begründest, das hören wir gleich nach der Musik. Im Knast und Szenefunk sprechen wir über das Thema Prostitution. Warum Sex kein Job sein kann, das sagt uns Sophie Hoppenstedt, die selber jahrelang in der Prostitution unterwegs war, bevor sie dann dank des Glaubens an Gott rausgefunden hat aus dieser ganz schlimmen Zeit für sie, wie sich's vor allem dann auch im Nachhinein rausstellte. Sophie, in Deutschland ist es ja ganz, ganz schwer zu schätzen, wie viele Prostituierte es gibt. Man sagt immer, Deutschland sei das Bordell Europas, weil es durch das Prostitutionsschutzgesetz eben anerkannter Beruf ist, Prostitution. Es gibt sehr, sehr viele Bordelle, auch so Billigbordelle bei uns. Man kommt aus dem Ausland hierher zu uns. Das Statistische Bundesamt rechnet, dass 14,6 Milliarden Euro Jahresumsatz gemacht werden mit der Prostitution. Das ist alles, stelle ich mir vor, ganz, ganz schwer zu schätzen, weil das ist ganz, ganz viel Dunkelziffer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann ja allein schon sagen, dass ich glaube, also zumindest sind das die Zahlen von Anfang 2020 oder so, da gab es um die 33.000 angemeldete Prostituierte in Deutschland. Aber diese Anmeldung ist nicht besonders niedrigschwellig. Also man hat eigentlich zwischen 200 und 400.000 Prostituierte in Deutschland geschätzt. Und wenn man sich überlegt, dass diese 14,6 Milliarden wahrscheinlich auf diese 33.000 Prostituierte gerechnet waren, aber es so viel mehr wahrscheinlich gibt, dann kann man sich auch denken, dass es wahrscheinlich viel mehr Umsatz dabei gibt. Die meisten Prostituierten sind ja nicht angemeldet und geben ihre Einkommen auch nicht an.
Was sind denn das für Männer, die du erlebt hast in deiner Zeit in der Prostitution? Was kamen da für Männer zu dir?
Oh, ganz unterschiedlich. Also was man sagen kann, ist, dass wirklich ein Großteil verheiratet ist. Also es sind jetzt nicht nur diese einsamen Männer, die keine Frau abbekommen und deshalb zu Prostituierten gehen. Es sind wirklich auch viele Männer, die eigentlich Partnerinnen haben oder zumindest spontane Bekanntschaften. Und also man könnte schon sagen, dass ich so einen Querschnitt der Gesellschaft erlebt habe. Also es gab Zeiten, in denen habe ich vor allem reichere und erfolgreiche Männer gehabt. Dann, also ich habe ja in verschiedenen Etablissements gearbeitet. Dann gab es auch wirklich so diese einfachen Arbeiter und ja, Unterschichtsmänner. Also es ist wirklich fast alles vertreten.
Und was glaubst du, ist der Grund, warum? Also ich vermute, dass manche von den Männern auch gerne geredet haben. Was ist der Grund, warum sie zu Prostituierten gehen?
Also das mit dem Reden, also dass jetzt Männer nur zum Reden gekommen sind, das ist nicht so wirklich der Fall. Aber ich glaube, dass, also wenn man das jetzt so ein bisschen mit, also von so einer höheren Ebene betrachtet, dann ist es sicher auch so, dass Männer auf der Suche nach etwas sind, dass Männer eine Leere haben, die sie füllen. Aber wenn man das so nah an der Sache betrachtet, dann gehen Männer zu Prostituierten, weil sie etwas machen wollen, was sie jetzt mit anderen Frauen nicht machen können. Also bei verheirateten Männern ist es oft so, dass ja, es unausgesprochene Arrangements gibt, dass die Ehefrauen entweder nicht dieselben Sachen machen, die die Männer von Prostituierten wollen, oder dass die Männer diese Ehefrauen in Ruhe lassen wollen, weil die Männer halt so in Heilige und Huren einteilen, dass sie die heilige Frau nicht berühren wollen, wenn sie das nicht möchte, aber die Hure dann halt dafür da ist, das zu machen, was man jetzt mit einer heiligen Frau nicht tun würde.
In den Medien begegnet man ja immer wieder Stimmen von Prostituierten, die wirklich sehr überzeugt sagen, dass sie gerne und freiwillig arbeiten. Ich habe mal so eine Umfrage im Internet gefunden und da wurde so gefragt, warum ist Prostitution für dich dein Traumjob? Und dann gab es Antworten wie zum Beispiel, ich meine, ich kann jetzt einfach mal einzelne, werde ich mal vorlesen und dann würde ich gerne hören, was du dazu sagst, Sophie. Also die eine sagte, weil ich tagsüber mit meiner Familie leben kann, meinen kleinsten Sohn genießen und am Abend, wenn sowieso alle schlafen, kann ich dann meinem Beruf mit Hingabe nachgehen. Wie klingt das für dich?
Ja, dieses Wort Hingabe fand ich so ein bisschen fehl am Platz, ehrlich gesagt. Wenn man das herausfiltert, dass sie einfach mit wenig Zeit ihren Lebensunterhalt verdienen kann, dann finde ich das schon ehrlicher.
Das ist für manche attraktiv, eben die Arbeitszeit tagsüber hat man frei. Dann, ich frage mich dann tatsächlich, wie präsent man dann am nächsten Morgen noch für das Kind ist. Also ich bin, wenn ich die Nacht aus irgendwelchen Gründen durchmache, doch ziemlich müde und dann habe ich wenig Nerv für kleine Kinder. Also Hochachtung, wenn man das dann hinkriegt. Eine andere schrieb, weil ich Menschen unheimlich gerne mag, ich habe das Glück, dass ich sie mir eigentlich aussuchen kann.
Ja, das finde ich ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Also, ich kann es verstehen, dass Frauen sowas sagen. Ich glaube einfach, dass Frauen, die das machen, wenn man sowas macht, dann muss man ja irgendwie eine Begründung dafür für sich selber finden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es vielleicht wirklich interessant findet. Und wahrscheinlich kann sie sich auch jemanden aussuchen, mit dem sie das macht. Aber das können halt die meisten Frauen nicht. Also die Frauen, die sich das wirklich aussuchen können, sind halt wenige, wenn man sich das prozentual anguckt.
Eine andere begründet es mit kreativ sein können. Ist das so oder muss man als Prostituierte nicht eher das tun, was der Mann möchte?
Also diese, ich kann es ein bisschen verstehen, wenn sie sagt, kreativ sein können, dann, also ich hatte schon oft das Gefühl als Prostituierte, dass natürlich muss es darum gehen, was der Mann will, aber wenn ich schon bevor er mir gesagt hat, was er will, herausfinde, was er wollen könnte, dann ist es was, wo man sich selber gut fühlt in gewisser Weise. Man hat das Gefühl, man hat Macht über Menschen. Man kennt sie, man kann sie lesen, man kann sich jetzt irgendwas ausdenken und der andere bewertet es dann gut. Das gibt einem ja auch irgendwie ein gutes Gefühl. Aber natürlich geht es darum, was der Mann will. Und das ist halt eine Lüge, wenn man sich das dann so zurechtredet.
Das häufigste Argument, das kommt, das ist schnell verdientes Geld. Ist das so?
Ja, schnell verdient, aber teuer bezahlt. Also es ist schnell da. Meistens kann man es schwer halten, weil so schnell wie es da ist, geht es auch wieder. Und letztlich zahlt man halt auch einen hohen Preis dafür.
Wie sieht es eigentlich mit den regelrechten Sexsklavinnen aus, die oft aus ferneren Ländern, manche Osteuropa, das ist noch näher dran, aber auch aus Afrika, auch aus Asien zu uns kommen und regelrecht wie Sklavinnen gehalten werden bei uns? Man sagt ja schätzungsweise Ausländerinnenanteil unter den Prostituierten 80% circa. Bist du diesem Phänomen auch begegnet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja in Frankfurt eine Zeit lang im Bahnhofsviertel gewohnt und auch gearbeitet und hatte auch immer viel Kontakt zum Rotlichtmilieu. Und es ist auf jeden Fall so, dass es hauptsächlich keine deutschen Frauen waren, die meisten auch der deutschen Sprache nicht mächtig waren. Und es sich bei den meisten auch wirklich um finanzielle Armut gehandelt hat und viele von ihnen auch durch Menschenhändler überhaupt erst nach Deutschland kamen. Also viele kamen durch Menschenhändler hierher, sind dann irgendwie, ja, in gewisser Weise freiwillig in Anführungszeichen geblieben, wegen des Geldes. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall.
Bist du denn selbst in diese kriminellen Kreise auch reingeraten, wo du dann regelrecht abhängig warst und nicht mehr raus konntest?
Jein. Also diese Kreise habe ich kennengelernt. Ich hatte auch ein bisschen was mit Hells Angels zu tun, kurze Zeit. Hatte auch immer
diese
Männer,
Rockerband,
die...
Bande da, diese
Ja.
Hells Angels, diese Rockerbande, die auch viel im Prostitutionsgeschäft drin ist.
Ja, genau. Ja, und ich hatte auch immer Männer, die von meinem Geld gelebt haben. Aber ich war von denen jetzt nicht wirklich abhängig oder gezwungen oder so. Also ich konnte halt nicht allein sein. Und deswegen habe ich das mitgemacht. Und ich dachte, okay, ich muss für Liebe bezahlen. Ich muss irgendwas leisten. Ich war das irgendwie so gewohnt. Das war so ein System, das ich kannte. Und deswegen habe ich dann auch den Männern, mit denen ich zusammen war, immer Geld gegeben. Aber ich war jetzt nicht bei einem Zuhälter oder so.
Das ist ja für diese Frauen, die da in diesen regelrecht sklavenartigen Verhältnissen sind, nochmal anders.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, kommen ganz, ganz viele durch Menschenhändler überhaupt erst nach Deutschland. Viele durch ihren Freund, durch diese Loverboys, viele auch durch Verwandte, die ihre ja, Schwester, Cousine, Nichte oder sonst wie nach Deutschland bringen, damit die sich hier prostituiert. Das ist schon ziemlich heftig.
Man hat ja versucht, also das war ja der Ansatz, als das Prostituiertenschutzgesetz verabschiedet wurde, das ist ja jetzt bald 20 Jahre her, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da wollte man ja die Prostituierten besser schützen, indem sie eben der Beruf legalisiert wird und so weiter. Wenn du jetzt schaust, wie die Entwicklung in Deutschland war, was sind denn die Auswirkungen gewesen jetzt von diesem neuen Gesetz?
Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen wirklich geschützt werden oder wurden dadurch, dass jetzt dieses Gesetz kam. Also seit 2002 haben wir etwa 100 Frauen, die in der Prostitution gestorben sind. Das finde ich ist eine Menge. Und die werden dann auch meistens von Freiern oder Zuhältern umgebracht. Und ja, also die werden nach wie vor im Job vergewaltigt. Es passieren nach wie vor Dinge im Job, die sie nur schwer zur Anzeige bringen können, weil es eine Aussage-gegen-Aussage-Situation ist. Die Gesellschaft findet das in Ordnung. Die Gesellschaft ist immer noch der Meinung, dass es Prostituierte braucht, damit ja die braven bürgerlichen Frauen nicht vergewaltigt werden. Also bei einer Prostituierten, das ist dann irgendwie kein Mensch, der tut das dann nicht weh, wenn ihr das passiert oder so. Ich weiß nicht, wie Leute da denken. Und ja, Frauen, die in der Prostitution sind, passiert viel Leid. Also etwa 2/3 verlassen die Prostitution mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass diese Gesetze diese Frauen wirklich schützen würden.
Meistens macht man ja den Unterschied zwischen denjenigen, die eben mit Gewalt reingezwungen werden. Also das ist, glaube ich, gesellschaftlicher Konsens, dass das nicht geht. Aber man sagt dann, gut, die anderen, Die haben die Prostitution für sich gewählt. Da würdest du wahrscheinlich in der Theorie auch dazugehören. Und da gehört es dann vielleicht das, was schwerer dran ist, irgendwie zum Berufsrisiko. Man muss es ja nicht machen.
Ja, das okay, also das kann man so sagen, dass man es nicht machen muss, aber es gibt ja auch bei denen, die es selber gewählt haben, diese finanzielle Komponente oder Sucht oder Trauma-Hintergrund oder sei es nur, dass man diese Bestätigung braucht, wo, also das ist eh mein Verdacht, den ich bei diesen Lobbyistinnen habe, dass viele von ihnen auch diese Bestätigung genießen. Und man muss dann schon sagen, also ganz objektiv ist der weibliche Körper einfach nicht darauf ausgelegt, sich langfristig zu prostituieren. Also man könnte jetzt eventuell noch rechtfertigen, dass irgendwie Frauen, die sich da ins Fernsehen setzen und meinen, für die Allgemeinheit zu sprechen, die dann irgendwie sagen, sie haben ein oder zwei Freier im Monat. Sowas ist vielleicht für den weiblichen Körper noch verkraftbar. Inwiefern das mit der Psyche nichts macht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass diese Frauen, die in den Bordellen stehen, die ja sich legal hier prostituieren, obwohl man ja eben verurteilt, dass viele durch Menschenhändler hierher gekommen sind. Die haben ja teilweise, wenn man sich überlegt, im Frankfurter Bahnhofsviertel kostet eine Tagesmiete 140 Euro. Sex gibt es für ab 25 Euro. Viele versuchen es nicht so billig zu machen, aber es gibt einfach schlechte Tage, wo sie das dann doch machen und sich auch noch runterhandeln lassen, wenn man mal rechnet. Ich weiß nicht, sagen wir mal 150 Euro Tagesmiete und dann halt eben 30 Euro, für die eine Frau Sex hat, dann sind es schon mal 5 Freier, die sie braucht, um die Tagesmiete zu machen. Dann braucht sie ja auch noch was für ihr Leben. Sie wird wahrscheinlich im Laufhaus sich ihr Essen bestellen, wird kaum rausgehen, wird sich auch dort ihre Kleidung kaufen. Das ist alles extrem teuer, hat dann eventuell noch Familie zu versorgen. Sie braucht extrem viel Geld und das sind dann auch extrem viele Freier und also keiner kann mir erzählen, dass der weibliche Körper nicht darunter leidet. Dass so Schleimhäute, die so empfindlich sind, wo man schon merkt, wenn man sich mit einem Nagel da irgendwie kurz kratzt, wie weh das tut. Man kann mir nicht erzählen, dass es da nicht weh tut und irgendwie in Ordnung ist und nichts mit dem Körper macht, wenn da irgendwie 10 oder 15 Männer am Tag dran rumkrabbeln. Also die ja noch nicht mal irgendwie Mitgefühl haben, weil sie ja dafür gezahlt haben und denken, sie haben ein Recht darauf.
Das heißt, das
Also
wäre für dich der Hauptgrund auch, warum du sagen würdest, also jetzt nicht, also ob jetzt in einem irgendwelchen kriminellen Seilschaften drin oder nicht, ist es in keinem Fall zu rechtfertigen, dass es ein Beruf ist und deshalb das nordische Modell. Könntest du uns dann nochmal erklären, was das verändert?
ja.
Das nordische Modell heißt ja so, weil es in Schweden angefangen hat. Das waren die ersten, die es eingeführt haben. Von dort aus hat sich es erst auf andere nordische Länder auch ausgebreitet, inzwischen auch in Frankreich. Und genau, es gibt auch andere. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch so, dass die Europäische Union das eigentlich auch fordert.
Ja, genau. Europa fordert das, aber ja, und viele Länder ziehen da auch mit, also Irland auch und sogar Israel hat das jetzt eingeführt. Aber ja, Deutschland, weiß ich auch nicht, Deutschland möchte das irgendwie nicht. Also es gibt einen Vorstoß an der Frauenunion, aber es gibt jetzt, glaube ich, noch keine politische Partei, die sich geschlossen dahinter gestellt hätte. Soll ich kurz erklären, was das nordische
Ja,
Modell ist?
kurz.
Genau, weil das ist, mir ist das wichtig, dass es nicht mit einem Prostitutionsverbot verwechselt wird. Also es geht beim nordischen Modell darum, dass für die Frau, die sich ja in der Regel in einer Notlage oder zumindest in einer geschwächten Position befindet, für die ist es nicht illegal, sich zu prostituieren, weil man eben sieht, dass es viel wichtiger ist, ihr da rauszuhelfen. Also das nordische Modell besteht eben aus der einen Säule, dass man den Kauf von Frauen bestraft und halt eben auch die Zuhälterei und alles, was dahinter steckt. Dann ist es ganz wichtig, Ausstiegshilfen zu schaffen, also den Frauen da rauszuhelfen, Alternativen zu bieten, eventuell einen Wohnort, Deutschkurse etc. Dann die gesellschaftliche Aufklärung darüber, dass das kein Job ist, dass die Frauen das nicht gerne machen oder in der Regel nicht gerne machen und dass das die Frauen traumatisiert, dass es ihnen wehtut. Dann eben die Therapieplätze und ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt, die Dekriminalisierung der Frau. Also, dass man Frauen, die das ja eh wegen des Geldes machen, nicht noch zusätzlich irgendwelche Geldstrafen gibt, wegen denen sie sich dann noch mehr prostituieren würden. Und genau, also da denke ich, das könnte auf jeden Fall helfen, weil wenn, also es gibt eine Umfrage, bei der 89% der befragten Frauen gesagt haben, dass wenn sie eine Alternative hätten, sie diese ergreifen würden. Und wenn das dann wirklich der Fall ist, dann könnte man eben diesen 89%, die aus der Prostitution unbedingt, also eigentlich raus wollen, könnte man Alternativen bieten. Und dann hätte man halt eben nur noch diese 11%, die das so weitermachen wollen. Und die müssten dann ja eigentlich froh sein darüber, dass für sie jetzt mehr Kunden bleiben, dass sie sich die Kunden aussuchen können, dass sie vielleicht die Preise anheben können, dass sie jetzt auch wissen, sie sind in einer Machtposition, weil wenn der Mann weiß, er tut gerade was Illegales, dann kann die Frau, also sie kann ihn ja bei jedem Regelverstoß, bei allem, was nicht abgesprochen ist, kann sie ihn dann anzeigen. Und eigentlich finde ich aus dem Grund, dass sogar diese Lobbyistinnen dafür sein müssten, weil es auch ihnen zugute käme.
Obwohl das dann für die Freier illegal wäre.
Ja, genau. Ja, aber solange, also wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn die Frau diesen Freier nicht anzeigt und er sich korrekt verhält, dann glaube ich halt nicht, dass die Kapazität so groß, also die Kapazität der Polizei so groß wäre, wirklich 100% der Prostitution auszurotten. Also daran glaube ich nicht, dass man das zu 100% beseitigen kann. Mir ist es halt wirklich am wichtigsten, dass die Frauen, die darunter leiden, die das nicht ein-, zweimal im Monat machen, sondern halt wirklich davon abhängig sind, die sollen unbedingt da rauskommen. Ich will nicht, dass eine Frau irgendwie jeden Tag das Gefühl hat, vergewaltigt zu werden und auf dieses Geld angewiesen zu sein.
Das ist das nordische Modell. Gibt es da, du hast gesagt, es gibt einzelne Gruppen in Deutschland, die das auch wollen, aber das hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt.
Genau.
Was gibt es da für Aktionen, um das in Deutschland auch bekannter zu machen? Oder hängt bei uns so viel daran, auch an Steuergeldern und anderem, dass man da überhaupt keine Lust hat, daran zu rühren?
Also es gibt Gruppen, die sich dafür einsetzen. Es gibt auch Politikerinnen und Politiker. Also ich habe auch schon zwei im Bundestag, Bundesparlament, irgendwie so in Berlin auf jeden Fall besucht. Und ja, einige sehen das auch, aber ich glaube dennoch, dass die meisten Menschen in Deutschland die Prostitution immer noch so ein bisschen romantisieren. Also man denkt immer noch, es wäre so das Gegenmodell zur kleinbürgerlichen christlichen Ehe, zur Monogamie. Also der Zeitgeist geht ja auch immer mehr so in die Richtung, dass man tolerant und liberal sein muss und lieber mit vielen als mit wenigen schlafen sollte. Das ist ja schon irgendwie so Mode. Und deswegen verherrlichen viele Menschen Prostitution auch. Und erkennen einfach gar nicht, wie viel Elend dahinter steckt. Die meisten Menschen sind ja auch mit Prostitution nie in Kontakt. Für die ist das verrucht, spannend, exotisch. Diese Frauen sind hübsch, man bewundert sie irgendwie. Und deswegen will man, dass das so bleibt. Das ist auch so ein bisschen diese Begeisterung, die man selber an diesen Verruchten hat. Und ja, so eben, ich glaube, viele Menschen haben auch einfach so einen Hass auf konservative Werte. Und tun einfach alles, um die zerstört zu sehen. Und ich glaube, dabei geht es auch ganz viel bei diesem Pro-Prostitutions-Ding, dass auch Leute, die keine Ahnung von Prostitution haben, die da nie drin waren, die nie darunter gelitten haben, das weiter behalten wollen. Und zum anderen glaube ich auch, dass einfach viele Frauen unangenehme Dinge mit Männern schon erlebt haben und dann eben unterschiedlich damit umgehen. Manche verherrlichen das dann halt irgendwie und denken sich vielleicht auch so, ja, die Prostituierte ist schlau, ich mach's umsonst, die nimmt wenigstens Geld. Und ja, da habe ich sogar ein bisschen Verständnis. Also wenn ich mir denke, wie viele junge Frauen auf Tinder mit allen möglichen Männern schlafen, sich innerlich leer fühlen, eigentlich sich dadurch kaputt fühlen. wenn die dann sagen, ja, okay, die, die Geld nimmt, die ist schlau, die macht es nicht so blöd wie ich, also jetzt mal so ganz dumm gesagt, dann kann ich das schon verstehen irgendwie.
Ja, es gibt ja noch den ganzen großen, breiten Bereich der Pornografie, der jetzt auch massiv dazugekommen ist, noch immer mehr. Das konnten wir jetzt heute gerade gar nicht mehr alles anrühren. Aber wir freuen uns, wenn wir mit dir hier bei Radio Horeb weiter im Gespräch bleiben. Sophie, vielen Dank dafür, dass du uns von dir erzählt hast und auch von deinem politischen Engagement hier im Knast und Szenefunk. Vielen Dank dir dafür. Zum Ende dieser Sendung haben wir immer im Knast und Szenefunk ein paar Gebetsanliegen, die wir noch mit hineinnehmen wollen hier in die Sendung, bevor wir dann alle in die Nachtruhe gehen oder ins Nachtprogramm. Wir haben wieder Gebetsanliegen bekommen aus der Justizvollzugsanstalt in Dresden. Und da gibt es einen, ich trage das einfach mal vor, Sophie, magst du einfach kurz dann in dem Anliegen beten? Ja.
Ja, sehr
Ja.
gerne.
Einer, der scheint Schwierigkeiten zu haben mit, dass er die Kinder nicht sehen darf. Seine Ex-Frau lässt ihn wohl nicht an die Kinder ran und es gibt keinen Kontakt. Er sitzt im Gefängnis. Man kann sich vorstellen, dass das schwierig ist. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, was dahinter steckt, aber eben mein Vater, der von seinen Kindern getrennt ist und so gar keine Möglichkeiten offensichtlich in der Hand hat, sie zu sehen, der bittet uns darum, dass es da wie doch zu so einem Miteinander mit seiner Ex-Frau kommen kann.
Okay. Ja, Jesus Christus, du hast dieses Anliegen gehört und ich danke dir so sehr dafür, dass du diesen Mann siehst, dass du sein Herz siehst, dass du dieses Leid siehst, das Leid, das wahrscheinlich er hat und auch das Leid, das die Kinder haben, die ihren Vater sicher vermissen oder zumindest später sich fragen werden, oh nein, warum habe ich ihn damals nicht gesehen? Und ich bitte dich einfach, dass du in diese Situation kommst, dass du Kontrolle darüber übernimmst und dass du einen baldigen Kontakt herstellst und die beiden Seiten einfach tröstest. Tröste diesen Mann. Bitte gib ihm ein Zeichen und sag ihm, dass du ihn gehört hast und dass du auch sein Anliegen hören wirst. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Ein weiterer Gefangener sagt, Herr, führe mich hinaus aus der Gefangenschaft, damit ich deinen Namen preisen kann. Behüte bitte meine Frau Yvonne und meinen Sohn Karl Louis. Ja, Herr, wir haben da jetzt auch die Namen gehört. Das sind ganz konkrete Gesichter, Personen, die du auch siehst. Du siehst sie jetzt in diesem Moment, wie es ihnen geht. Und wir bitten dich mit diesem Gefangenen, dass du deine Hand hältst über seine Frau und über seinen Sohn. Er kann jetzt nicht da sein, um sie zu beschützen, aber du, der himmlische Vater, bist immer da und lass sie spüren, dass er im Herzen bei ihnen ist. Und Herr, bitte führe auch diesen Gefangenen hinaus aus der Gefangenschaft, auch seiner Seele, seines Herzens, vor allem zuerst, so wie du uns alle aus der Gefangenschaft der Sünde hinausführen willst, und führe ihn auch wieder in die Freiheit, damit er wieder zu seiner Familie zurück kann. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Und dann haben wir noch ein Anliegen, das ich dir gerne wieder überlassen würde, Sophie, von der Emmaus-Gemeinschaft für die Strafgefangenen und Entlassenen um gute Hilfen und neue Möglichkeiten des Zusammentreffens. Ich denke, das ist ganz besonders auch mit dem Blick auf Corona gesagt, wo es so schwer war, sich zu sehen, und für alle, die sich einsam und verlassen fühlen.
Ja, Jesus Christus, ich danke dir für die Emmaus-Gemeinschaft und dass sie diesen Dienst an den Gefangenen und Strafentlassenen tun. Und ich bitte dich einfach, dass du sie segnest, dass du, ja, dass du Möglichkeiten eröffnest, dass es Kontakte gibt und dass da einfach alles nach deinem Willen läuft, dass sich Menschen sehen können, einander dienen können, Hilfe empfangen können und man einfach, ja, mit dir zusammen Zeit verbringen kann. Herr, ich bitte dich, ja, für diesen Dienst, dass du ihn segnest, dass noch mehr Menschen erreicht werden, noch mehr Menschen geholfen werden kann und du einfach bei jedem einzelnen der Mitarbeiter dort bist.
Amen.
Amen.
Vielen Dank, Sophie. Das war's im Knast und Szenefunk. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und wir wünschen Ihnen und euch allen von Herzen einen gesegneten Abend und eine gute Nachtruhe.